Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon nun die ehemalige stellvertretende Beigeordnete NATO-Generalsekretärin Stephanie Babst, bis vor etwa 2 Jahren Leiterin eines strategischen NATO-Planungsstabes. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinlein.
Welchen Stellenwert hat dieser Besuch des Kanzlers in Washington für die westliche, die gemeinsame transatlantische Strategie im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine?
Einen hohen Stellenwert, denn es geht ja im Kern darum, die Reihen zu schließen, also auf der Seite des Westens deutlich zu machen, dass zwischen allen Verbündeten kein Blatt passt, jeder verlässlich ist, jeder von der gleichen Position aus die Botschaften nach Moskau schickt. Und insofern war es natürlich wichtig, dass auch der transatlantische Schulterschluss zwischen Deutschland und Amerika hier noch einmal zelebriert wurde.
Ist denn dieser transatlantische Schulterschluss tatsächlich vorhanden? Es gab ja im Vorfeld des Besuches im Kongress, aber vor allem auch in den US-Medien, durchaus Zweifel an der Verlässlichkeit, an der Bündnistreue der Bundesrepublik.
Nun ja, der Reputationsschaden ist ja bereits ein Stück weit da, auch wenn Bundeskanzler Scholz das Gegenteil behauptet. Wie Sie eben gesagt haben, gab es in den amerikanischen Medien durchaus Kritik, wenn beispielsweise der ehemalige Oberbefehlshaber der amerikanischen Landstreitkräfte in Europa, Ben Hodge, auf Twitter sagt, lead, follow or get the hell out of the way, mit Blick auf die Verzögerung von Waffenlieferungen über Deutschland, dann ist das schon eine Stimme und dann sind das schon Punkte, die in der breiteren amerikanischen Öffentlichkeit auch wahrgenommen werden. Und das ist natürlich nicht gut für Deutschland.
Gilt die Ampelregierung, gilt dieser neue Kanzler, den man ja in Washington noch nicht kennt, auch bei der NATO, da kennen Sie sich sehr gut aus, als Putin-Versteher? Dieses Wort macht ja durchaus in angelsächsischen Medien derzeit die Runde.
Also das würde ich ganz bestimmt nicht sagen. Man muss ja unterstreichen, dass Deutschland die jüngsten Beschlüsse der NATO mitgetragen hat. Das bezieht sich sowohl auf die Stellungnahmen, die aus dem NATO-Russland-Rat herausgekommen sind, also auf die Erklärung des NATO-Russland-Rates. Das hat Deutschland mitgetragen. Auch die Verstärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der NATO im Osten ist von Deutschland mitgetragen worden. Und ja, gerade gestern oder vorgestern hat die Verteidigungsministerin noch einmal unterstrichen, dass Deutschland bereit ist, das Kontingent in Litauen zu erhöhen um 350 Mann. Das sind ja durchaus politische Signale, die deutlich machen, dass Deutschland sehr bemüht ist, hier den Konsens in der NATO mitzutragen.
Sehr bemüht, das klingt ja immer in unseren Ohren so ein bisschen ja nach einer 4-, Frau Babst. Wie groß ist denn die Wertschätzung unseres Landes, unseres Beitrages für die Sicherheit von EU und NATO bei unseren Alliierten?
Also, dass Deutschland ein großer Truppensteller ist, ein großer Beitragszahler finanziell, all das sind ja bekannte Punkte und ich denke, die werden von unseren Bündnispartnern auch durchaus gutiert. Was, glaube ich, die Reaktion in Osteuropa und in Polen jetzt ein Stück weit mit befördert hat, ist einfach auch die Enttäuschung darüber, dass von Deutschland mit dieser neuen Regierung jetzt nicht die Führung gekommen ist, die man eigentlich ja nun schon seit Jahren erhofft. Man hört ja immer wieder in diesen Staaten, man hofft, dass Deutschland führen wird, also politische Führung, strategische Führung übernimmt, sowohl im EU-Kontext als auch im NATO-Kontext. Und das ist in den letzten Wochen ja nicht deutlich geworden. Aus Deutschland ist da ja am Anfang der Krise relativ wenig gekommen und das ändert sich jetzt erst ein Stück weit und leider ein bisschen langsam.
Ist die Bundesregierung, diese neue Ampelregierung, nach Ihrem Eindruck ein wenig kalt erwischt worden von dieser Zuspitzung der Situation zwischen Russland und der Ukraine, jetzt so wenige Monate nach Übernahme der Regierungsverantwortung?
Den Eindruck habe ich absolut, wobei man fairerweise sagen muss, dass auch andere europäische Regierungen von dem Spektakel, das Herr Putin da jetzt vor einigen Monaten angefangen hat zu entwickeln, kalt erwischt worden sind. Aber diese Bundesregierung ist natürlich besonders kalt erwischt worden, weil sie mit ganz anderen Punkten jetzt ihre Regierungsarbeit beginnen wollte. Sie wollte eine und will immer noch eine breite ökologische, soziale, wirtschaftliche Transformationsagenda vorantreiben. Und auf einmal kommt da diese Eskalation der Krise in der Ukraine. Und ich hatte den Eindruck, auch schon vor Weihnachten im November und Dezember, dass das gar nicht so richtig wahrgenommen worden war. Vielleicht hat man auch gehofft, also das würde ein Stück weit einfach weggehen. Das wäre einfach eine weitere Übung der Russen, wie das in den vergangenen Jahren auch manchmal der Fall war. Aber man war sicherlich nicht vorbereitet.
Sie haben es ein Spektakel genannt, das Putin aufführt seit einigen Wochen. Andererseits sagen Sie ganz klar, es ist kein Manöver. Wenn Sie jetzt eben als langjährige Leiterin eines strategischen NATO-Planungsstabes ganz nüchtern die Lage an der Grenze zwischen beiden Ländern, zwischen Russland und der Ukraine analysieren, droht ein Krieg vor unserer Haustür?
Also was eindeutig ist, dass Präsident Putin die, wie man sagt, militärische und auch politische Eskalationsinitiative hat. Er bestimmt den Takt, er hat die Fähigkeiten an die Grenze gestellt, auch die Ukraine territorial anzugreifen und sogar zu besetzen. Diese Fähigkeiten hat er und persönlich zweifle ich auch nicht an seinem grundsätzlichen politischen Willen, das umzusetzen. Und er knüpft das an weitreichende Forderungen von strategischer Relevanz und bestimmt damit den Takt. Wir sind als Europäer leider in die Defensive geraten, eben weil wir so überrascht worden sind. Und nun bemühen wir uns auch mit Hilfe der Krisendiplomatie ein Stück weit aus dieser defensiven Ecke herauszukommen und darauf zu antworten. Ich denke, der Casus Belli für Präsident Putin bleibt nach wie vor die Erweiterung der NATO gen Osten. Wir können ihm natürlich weitreichende Vorschläge machen mit Blick auf Rüstungskontrollverhandlungen, militärische Transparenz und Risikoreduzierung. All das ist ja jetzt auch in den Vorschlägen Washingtons und Brüssels auf dem Tisch. Aber das hat Präsident Putin gestern ja nochmal bei der Pressekonferenz mit dem französischen Präsident Macron unterstrichen. Der Casus Belli ist für ihn die Erweiterung der NATO nach Osten.
Und wenn diese Forderung des Kreml nicht erfüllt wird, dann rollen die russischen Panzer in Richtung Ukraine. Da sind Sie sich sicher?
Ich bin mir natürlich nicht sicher, weil ich nicht in den Kopf des Herrn Putin schauen kann. Ich denke, das können wir alle nicht. Aber man kann ja sein Verhalten ein Stück weit messen an früheren Verhalten, an früheren Krisensituationen. Ob es bei dem Einmarsch der Krim war oder bei der militärischen Intervention Russlands in Syrien. Es gibt ja durchaus Punkte, wo man sagen kann, ist Russland bereit gewesen, dort militärisch sich zu engagieren? Und die Antwort war eben ja. Deshalb kann man es einfach nicht ausschließen, dass er am Ende des Tages es vielleicht tun wird. Aber ich habe den Eindruck, gegenwärtig sind wir noch nicht da. Er lässt alle antanzen in Moskau, wie gestern auch den französischen Präsidenten Macron, um seine Handlungsspielräume weiter auszuloten.
Welchen Sinn, Frau Babst, macht vor diesem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben, die aktuelle Debatte? Und das ist ja sehr dominant, zumindest in der deutschen Debatte, die Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine. Bleibt das nicht in jedem Fall ein Kampf David gegen Goliath, egal wie viel Helme, wie viel Lazarette und auch wie viel Haubitzen man dann an die Kiew noch liefern wird?
Es ist richtig, dass die Ukraine militärisch Russland deutlich unterlegen ist. Das betrifft viele militärische Fähigkeitsbereiche. Und das wird sich auch durch Waffenlieferungen nicht ohne weiteres ausbalancieren lassen. Da haben Sie völlig recht. Aber es gilt auf der anderen Seite natürlich auch um die Frage der politischen Solidarität, des Signals, das man schickt. Und ich habe eigentlich eher den Eindruck, dass insbesondere unsere baltischen Verbündeten, Polen, die Kanadier, die Amerikaner vor allen Dingen diesen Punkt machen wollen. Sie wollen Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen. Aber das ändert, wie Sie eben gerade schon gesagt haben, nichts an der militärischen Unterlegenheit der Ukraine. Russland ist da eindeutig in der besseren Position.
Ist denn letztendlich die Androhung von Sanktionen die bessere Waffe als Waffenlieferungen an die Ukraine? Lässt sich Putin davon beeindrucken?
Ich habe da persönlich meine Zweifel. Das hängt natürlich am Ende natürlich davon ab, also welche einzelnen Sanktionen die russische Wirtschaft und auch Einzelpersonen treffen würden. Ich will das nicht vom Tisch wischen und sagen, es hat überhaupt gar keine Wirkung auf das politisch-strategische Kühl des russischen Präsidenten. Aber mein Problem mit der Frage der Sanktionen ist unter anderem auch, dass die Sanktionen ja auch eine Wirkung im Westen hätten auf unsere eigene Wirtschafts- und Finanzstrukturen. Und redlicherweise müsste man sagen, wenn man Sanktionen in den Raum wirft, das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf uns. Also insofern ist das eine schwierige Frage. Aber ob sie Präsident Putin schlussendlich davon abhalten würde, seine nationalen Ziele zu verfolgen, wage ich mal zu bezweifeln.
Im Deutschlandfunk heute Morgen die ehemalige stellvertretende Beigeordnete NATO-Generalsekretärin Stephanie Babst. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Analysen und Ihnen noch einen schönen Tag.
Aber doch sehr gerne. Ihnen auch einen schönen Tag, Herr Heinlein.
Auf Wiederhören.